ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr.
Neue Welle von israelischen Angriffen im Iran. Innenminister Kana spricht sich für Gesetzesänderungen nach Amoklauf aus. Im Nachrichtenstudio Eva Liebentritt. Im Konflikt um das iranische Atomprogramm hat Israel laut Medienberichten den Iran erneut angegriffen. Explosionen ereigneten sich demnach in den Millionenstädten Tebriz, Shiraz und bei der Atomanlage Natanz. Bereits in der Nacht hat Israel einen Großangriff auf die Atomanlagen im Iran durchgeführt. Daraufhin hat der Iran mehr als 100 Drohnen auf Israel abgefeuert. Sie sollen nach israelischen Angaben alle abgewehrt worden sein. US-Präsident Donald Trump drängt indes die iranische Führung zum Abschluss seines neuen Atomabkommens. Ansonsten würde ein noch brutalerer Angriff drohen. Thomas Langball in Washington. Welche Rolle nehmen die USA jetzt in diesem aktuellen Konflikt ein?
Die USA waren sehr schnell damit, öffentlich kundzutun, dass sie nicht beteiligt waren am israelischen Angriff. In einem Statement von Außenminister Marco Rubio heißt es, die USA waren nicht involviert und hätten nur das Interesse, die eigenen Truppen in der Region zu schützen. Die große Frage ist jetzt, wie sehr die USA Israel bei seiner Verteidigung gegen iranische Gegenschläge unterstützen wird. Ob Donald Trump diesen Angriff letztlich gutheißen wird oder nicht, wird auch davon abhängen, wie erfolgreich er sein wird. Ist es ein militärischer und strategischer Erfolg, wird Donald Trump auch einen Teil dieses Erfolges für sich reklamieren wollen. Ist er das nicht, dann werden sich die USA und Donald Trump distanzieren.
Sagt USA-Korrespondent Thomas Langpaul. Nach dem Amoklauf in Graz hält Innenminister Kahner gesetzliche Konsequenzen und Änderungen für notwendig. Dass etwa wegen Datenschutz die Waffenbehörden keinen Zugriff auf Daten der Stellungsbehörden haben, sei unerträglich und werde so nicht bleiben können, so Kahner. Zudem gehe es auch um Maßnahmen zu verstärktem Opferschutz und bei der Schulsicherung. Die Begutachtungsfrist für das Gesetz zum vorübergehenden Stopp der Familienzusammenführung ist zu Ende. Kritik daran kommt einmal mehr von Nichtregierungsorganisationen. Viktoria Waldhäusl berichtet.
EU-rechtlich ist ein Stopp des Familiennachzugs nur möglich, wenn die öffentliche Ordnung und die innere Sicherheit eines Landes gefährdet sind. Entsprechend begründet die Bundesregierung die geplante Maßnahme. Die Zahlen, auf die sich die Regierung beruft, seien aber schlicht falsch, sagt Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination.
Hier ist der Bundesregierung ein ganz kapitaler Rechenfehler passiert, nämlich sie hat hier die Zahlen vollkommen aufgeblasen und das ist ganz klar offensichtlich, dass hier eine sehr oberflächliche und manipulative Darstellung erfolgt ist.
Die Bundesregierung rechne ohne Stopp nämlich mit rund 27.000 Menschen, die in den nächsten Jahren nach Österreich kommen könnten. Tatsächlich wären es aber höchstens 10.000, sagt Garleitner-Gerz. Eine gesamtstaatliche Gefährdung sei aber so oder so nicht zu rechtfertigen.
Das waren die Nachrichten mit Eva Liebentritt. Und jetzt das Wetter.
Sonnig geht es heute Nachmittag weiter. Meist ist es sogar strahlend sonnig. Wolken bilden sich nur vereinzelt. Der Wind ist schwach und die Temperaturen steigen auf 24 bis 29, von Vorarlberg bis Kärnten sogar bis zu 34 Grad. Morgen geht es ganz ähnlich weiter. Im Westen können gegen Abend allerdings einzelne Wärmegewitter entstehen. Am Sonntag dann weiterhin viel Sonnenschein und auch im Osten wird es heiß mit Werten über 30 Grad. Am Nachmittag steigt jedoch in der Westhälfte Österreichs die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Auch Unwetter können dann dabei sein. So viel zum Wetter mit Nicola Biermeier.
Radio Salzburg Verkehrsinformation, es ist 13.04 Uhr. A10 Tauernautobahn in beiden Richtungen gibt es vor der Tunnelbaustelle zwischen Golling und Werfen eine Blockabfertigung. Richtung Villach brauchen Sie 1,5 Stunden mehr und Richtung Salzburg 45 Minuten mehr. Und in der Stadt Salzburg, da dauert es länger auf der Nonntaler Hauptstraße beim Rudolfsplatz bzw. bei der Karolinenbrücke, da behindern Bauarbeiten den Verkehr. Das sorgt immer wieder für Stau auf allen Zufahrten, auch auf der Hellbrunner Straße und am Rudolfski. Radio Salzburg wünscht gute Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Marius Holzer.
Wir sprechen heute übers Blutspenden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn seit Juni gelten in Österreich neue Regeln, was das Blutspenden anbelangt. Vereinfacht gesagt darf jetzt ein Einzelner nicht mehr so viel Blut spenden, dafür sind aber mehr Menschen zur Blutspende zugelassen. Es ist aber auch aus einem zweiten Grund wichtig, jetzt über dieses Thema zu sprechen, denn gerade über den Sommer hinweg ist es tendenziell schwieriger, die Lagerbestände an Blutkonserven aufrechtzuerhalten. Auch wir vom ORF möchten dazu einen Beitrag leisten. Heute ist von 14 bis 19 Uhr das Landesstudio in der Nonntaler Hauptstraße 49 geöffnet und Sie sind herzlich eingeladen, zum Blutspenden vorbeizukommen. Wenn möglich, bitten wir Sie, mit den Öffis zu kommen. Die Obuslinie 5, Haltestelle Wäschergasse, bringt Sie direkt zum Landesstudio. Und sollte es Ihnen aber heute nicht möglich sein, vorbeizukommen, dann lade ich Sie ein, heute in der Mittagszeit mitzudiskutieren. Gehen Sie zur Blutspende? Wenn ja, nein, warum? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Rufen Sie uns an unter 0662 823 823 oder schreiben Sie uns unter mittagszeit@orf.at.
Und ich begrüße damit herzlich unsere Gäste. Hier im Studio ist Klaus Roth. Er ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und außerdem beim Blutspendedienst vom Roten Kreuz Salzburg und wird auch heute hier im Haus alles regeln. Grüß Gott, schön, dass Sie da sind.
Ein herzliches Grüß Gott auch meinerseits.
Und telefonisch zugeschaltet ist uns Simon Gensdorfer. Er ist Arzt in der Blutspendezentrale in Wien. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, ich freue mich sehr.
Wunderbar. Die erste Frage, die gilt jetzt gleich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich vielleicht heute auch spontan auf den Weg zu uns ins Landesstudio machen. Herr Roth, was muss ich denn beachten, wenn ich Blutspenden gehe?
Na, es ist Folgendes. Sollten Sie das vorhaben, so sollten Sie zwischen 18 und 70 Jahre sein. Natürlich, wenn es möglich ist, gesund. Mhm. Sie sollten mit den Blutspenden vorm Erreichen des 60. Lebensjahres beginnen und wenn es möglich ist, oder Sie müssen sogar, einen amtlichen Lichtbildausweis mitnehmen, zum Beispiel Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Achten Sie darauf, dass Sie vor der Spende ausreichend gegessen und getrunken haben. Und dann würde ich sagen, schauen Sie einfach einmal bei uns vorbei.
Aber keinen Alkohol, glaube ich, gell?
Alkohol ist eher zu vermeiden, bitte.
Viel trinken ist gut, aber keinen Alkohol. Ja. Wie lange darf ich davor nicht trinken? Am Vorabend wäre das jetzt auch schon problematisch, wenn ich gestern fort gewesen wäre?
Naja, das ist von Mensch zu Mensch verschieden. Also wenn Sie am Vorabend vielleicht ein Glas Wein getrunken haben zu Ihrem Abendessen, ist das sicher kein Problem. Wenn Sie den Vorabend verbracht haben bis am nächsten Tag in der Früh und dann bei uns zu Mittag erscheinen, ist das nicht von Vorteil.
Dann ist das nicht so gut, alles klar. Vielleicht sprechen wir über diese neuen Regeln, die eben seit Juni in Österreich gelten. Herr Gensdorfer, würden Sie uns bitte kurz erklären, was das bedeutet? Das heißt ja auch, eifrige Blutspender, die sollen ja jetzt nicht mehr so viel spenden können. Warum ist das so?
Ja, tatsächlich, das schmerzt uns etwas. Prinzipiell in der Blutspenderverordnung ist ja geregelt, es ist ja Blut ein Arzneimittel und unterliegt damit strengsten Regulatorien. Und diese Blutspenderverordnung ist vom Gesundheitsministerium erlassen und regelt, wie oft darf jemand Blut spenden, welche Kriterien müssen erfüllt sein, welche Erkrankungen dürfen gar nicht oder wie lange muss etwas her sein, damit man wieder Blut spenden darf. Bezüglich der Spendefrequenzsenkung, das schmerzt uns natürlich sehr, wenn sehr, sehr treue Spender jetzt uns nicht mehr so oft unterstützen können. Mhm. Wenn man sich europaweit anschaut, was sind so die Spenderfrequenzen in den einzelnen Ländern, war da schon Österreich zusammen mit Deutschland, Tschechien eher an der oberen Grenze. Mhm. Eigentlich Standard ist schon eher so um die 4-mal im Jahr für Männer und so um 3-mal im Jahr für weibliche.
Also das ist jetzt die neue Regelung, oder? Hat man früher öfter gehen können, oder?
Genau, also prinzipiell haben wir ja im Rahmen jeder Spende vorher überprüfen müssen, dass die Spender nicht nur genug Blut für sich selbst, sondern darüber hinaus auch etwas hatten, um es herzugeben. Trotzdem ist jetzt diese Senkung gekommen, sodass uns leider doch in österreichweit ca. 1,5% der Spender, der Konserven, der damit gewonnenen Konserven jetzt fehlen. Ja.
Aber zumindest einen Vorteil gibt es. Es sind jetzt mehr Menschen zur Blutspende zugelassen. Was sind denn, Herr Gensdorfer, was sind denn die Ausscheidungskriterien und was hat sich geändert?
Genau, also die Blutspendeverordnung, muss man sagen, ist sozusagen ein Kind der 90er. Damals wurde sehr großzügig ausgeschlossen und jetzt sind wir seit einigen Jahren dabei, nach und nach die damals sicherheitshalber der darf auch nicht spenden, diese Kriterien eventuell zu überarbeiten und zurückzurudern. Es ist jetzt neu zum Beispiel, dass nur noch systemische Autoimmunerkrankungen von Blutspenden nicht mehr zugelassen werden dürfen. Hier haben uns teilweise auch die Daten gefehlt in der Vergangenheit, weil wenn man niemanden mit Autoimmunerkrankungen Blut spenden lässt, dann hat man keine Daten. Wenn man keine Daten lässt, traut sich niemand, sie Blut spenden zu lassen. Aber Deutschland ist hier ein bisschen vorgeprescht, hat schon längere Zeit zum Beispiel Morbus Hashimoto, das ist eine sehr häufige Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, spenden lassen. Und da ist die Evidenz jetzt schon gut, dass das sicher ist. Bei anderen müssen wir uns noch ein bisschen zurückhalten.
Also Autoimmunerkrankungen sind quasi so ein Ausscheidungskriterium, oder?
Genau. Prinzipiell sind systemische schwere Autoimmunerkrankungen, Colitis ulcerosa, Multiple Sklerose, Morbus Crohn, das sind eher so die häufigeren, aber auch rheumatische Erkrankungen, auch aufgrund der Medikamenteneinnahme, der damit verbundenen schweren Medikamenteneinnahme von Blutspenden ausgeschlossen, aber beschwerdefrei abgelaufene Autoimmunerkrankungen können durchaus Blutspenden.
Herr Rotz, da wäre jetzt auch Ihre Einschätzung spannend. Der Herr Gensdorf hat sie auch schon angesprochen, durch diese neuen Regelungen könnte sich das schon auch auf die Lagerbestände auswirken. Es spendet ja nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung Blut regelmäßig. Glauben Sie auch, dass jetzt auch die Konserven womöglich ein bisschen zurückgehen könnten?
Ja, es wird in der Natur der Sache liegen. Also es gibt sehr fleißige Spender, die uns wirklich sehr unterstützen und das 6-mal im Jahr. Und wenn dies auf 4 reduziert werden, auf 4 maximale Spenden, dann ist das einfach rechnerisch ganz klar. Es ist die Frage, wie können wir das ausgleichen? Ausgleichen in dem Sinn, dass wir eben neue Spender werben und gewinnen. Und deswegen sind eben solche Veranstaltungen, wie wir sie heute machen und so, sicher ein gutes Modell dafür.
Also man kann heute ins Landesstudio vorbeikommen und auch Blut spenden, heute ab 14 Uhr bis 19 Uhr. Und ich freue mich, dass schon so viele Anrufer bei uns in der Leitung sind. Ich frage jetzt Herrn Franz Rögler aus Seekirchen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, grüß Gott.
Gehen Sie auch Blut spenden, Herr Rögler?
Ja, ich habe schon sehr oft. Was ich mir erinnern kann, sind es jetzt circa 50 Mal. Und ich bin auch schon des Öfters in der Blutzentrale drinnen gewesen, wenn ich das andere, also in der Gemeinde, das nicht wahrnehmen kann, aber aus beruflichen oder anderen Gründen. Dann habe ich bei einer nächsten Gelegenheit bin ich in die Blutzentrale reingefahren und habe dort ein Blut gespendet. Und ich hätte jetzt eine Frage, weil ich gerade gehört habe, also dass nur mehr 4-mal und was ich mir erinnern kann, haben die Männer bis jetzt 5-mal im Jahr spenden können. Wie ist das jetzt? Kann ich da weiterhin, auch wenn ich möchte, 5-mal im Jahr spenden? Oder ist das generell nur mehr 4-mal im Jahr beschränkt?
Herr Gensdorfer, wollen Sie das beantworten?
Ja, sehr gerne. Also zuerst mal herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung in der Vergangenheit. Ganz, ganz toll von Ihnen. Tatsächlich ist diese Reduktion nicht optional. Das heißt, 4-mal im Jahr für Männer und im Jahr bedeutet innerhalb der letzten 365 Tage, also nicht Kalenderjahr, sondern am Tag der Spende muss quasi die letzte 4. Spende 365 Tage zurückliegen. Und da gibt's quasi kein Opt-out, wo man sagen kann, aber mein Blut ist gut und der Hausarzt hat gesagt, ich habe viel rotes Blut, da kann ich ruhig was hergeben. Dass diese Freiheit ist uns hier nicht gegeben.
Herr Rögler, ich hoffe, die Frage ist gut beantwortet, aber ich hätte noch eine Frage an Sie, wenn Sie erlauben. Wie geht's? Was motiviert Sie zum so regelmäßig Blutspenden?
Die Motivation ist insofern, weil Blut kann jeder mal brauchen. Man ist niemals vor einem Unfall gefeit, wo man dann selber vielleicht ein Spenderblut braucht. Und mir geht's gut, also ich habe noch nie ein Problem gehabt nach dem Spenden. Und ich finde es einfach für die Gesellschaft auch, dass man sich da bereit erklärt, Blut zu spenden, um andere zu helfen, die was nötig haben. Ich habe selber zwar noch nie, Blutkonserven braucht, aber ich habe selber schon Verletzungen gehabt, wo ich genäht worden bin, also wo ich doch ein bisschen einen Blutverlust gehabt habe, aber Gott sei Dank nicht so viel, dass ich irgendeine Blutkonserven braucht habe.
Danke jedenfalls auch von uns allen, dass Sie so fleißig spenden, Herr Rögler. Und liebe Grüße nach Seekirchen und danke fürs Anrufen.
Danke, bitte.
Dankeschön, wiederhören.
Wiederhören.
Und jetzt sprechen wir mit Maria Griesner. Sie hatten schon mal einen Motorradunfall und Blut gebraucht. Frau Griesner, wollen Sie uns davon erzählen? Grüß Gott.
Grüß Gott, die Runde. Ja, ich wollte erzählen, ich habe vor 25 Jahren einen schweren Motorradunfall gehabt. War nicht selber schuld, es hat mich wieder abgeschossen, aber egal, jedenfalls, also mir ging es sehr, sehr schlecht und ich habe sehr, sehr viel Blut gebraucht. Und wir haben später dann mit dem Arzt gesprochen und der hat gesagt, er ist froh, dass sie überhaupt so viel Blut da gehabt haben. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da so dankbar gewesen, wie ich das gehört habe, dass irgendwer für dich da ist, weil du könntest ja sterben auch oder verbluten oder sonst irgendwas, wenn das nicht wäre, dass viele Spenden täten. Und ich muss auch sagen, ich tue seitdem, das sind jetzt mittlerweile 25 Jahre, tue ich jedes Jahr Blut spenden, dass ich ein bisschen was zurückgeben kann an dem, was mir gegeben worden ist. Ja. Und ich fühle mich da so wohl und heimisch. Die Leute sind sehr, sehr nett. Mir geht so gut und ich fühle mich nach dieser Spende, fühle mich einfach, ich habe irgendwas getan. Und ich tät jedem so ans Herzen legen, bitte, bitte geht's Blut spenden. Mhm. Wir brauchen das.
Das ist eine ganz schöne Geschichte, die Sie uns erzählt haben, die zum Glück auch gut ausgegangen ist, dank der Blutspender.
Gott sei Dank.
Das ist wirklich schön. Danke, Frau Griesner, für den Anruf und für diesen Motivationsschub auch hinzugehen. Dankeschön.
Dankeschön.
Herzliche Grüße. Wiederhören. Und ich begrüße jetzt Maria Anna Heinz. Sie würde auch gerne Blut spenden, so wie ich das sehe, oder? Wie geht's Ihnen, Frau Heinz?
Grüß Gott. Grüß Gott. Ich muss sagen, ich bin jetzt 60 Mal gewesen und weil ich zum ersten wieder in Norwegen beim Blutspenden bin, wie der Anschlag war in Graz. Und dann heißt es, ja, Frau Heinz, Sie haben keine E-Mail gekriegt, Sie werden aufgewiesen. Und zufällig habe ich eine gute Bekannte, die mit mir lang bei dem Altenheim gearbeitet hat, als Pflegekraft, als Diplom-Krankenschwester. Die hat gesagt, na, Marianne, jetzt kannst du nicht gehen heute. Sag ich, ja, wo immer gerät wird, man braucht Blut, 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 wird jeden Tag 5-6 Mal verkündet, im Fernsehen, im Radio, überall. Mhm. Und dann wird man abgewiesen.
Aha. Was war die Begründung, Frau Heinz?
Ja, weil Frau gerade nur dreimal oder viermal und wir sehen schon die Vorgängerregner gesagt haben, also das war der Grund.
Also das heißt, Sie bedauern es auch ein bisschen, dass Sie nicht öfter gehen können. Also die neue Regelung schränkt Ihren Spenderwillen fast ein bisschen ein, oder wie?
Ja, das hat mich sehr begrenzt, weil ich doch so 7 Enkelkinder und ich bin gesund. Und wenn ich jetzt krank bin, gehe ich ja nicht. Wenn ich mich nicht selber wohl, gehe ich ja nicht. Das ist ja logisch, dass man da nicht kommen kann. Und dann wird man abgewiesen. Und dann sagt mir meine ehemalige Kollegin vom Roten Kreuz, in 3 Orten sind insgesamt um die 50 Personen zurückgeschickt worden, weil es eben nicht geht. Und
ich
das
verstehe.
Tut mir jetzt wirklich leid, auch für die Blutempfänger, die was dringend oft der Blut brauchen, weil ich habe im Gesundheitswesen gearbeitet und ich weiß genau, es werden Konserven gebraucht und dann kommt es bei der Blutzentrale, in der aber nichts da ist, was sollen sie dann bringen? Und das ist traurig. Ich finde, solange man selber weiß, ich bin fit, ich kann bis 70 gehen und das hätte ich auch gemacht. Und ich war dann so gekränkt, dass ich sagte, so, Ivan, liebe Kollegen, ich komme nicht mehr. Okay, das tust du nicht, Marianne, du kommst schon wieder. Ja, ich wäre schon wieder gekommen, aber das hat mich wirklich gekränkt.
Das, denke ich mal, wird das Rote Kreuz sicher freuen, wenn Sie nach der Pause, die man Ihnen jetzt da verordnet hat, wiederkommen. Ja. Aber danke, dass Sie uns davon berichtet haben, Frau Heinz.
Gerne.
Liebe Grüße nach St. Georgen. Dankeschön. Wiederhören. Dankeschön. Aber vielleicht kann man das auch noch ein bisschen aufklären, Herr Gensdorfer, warum? Es gibt ja wahrscheinlich auch medizinische Gründe auch dafür, warum man jetzt diese Pausen erhöht hat. Was ist auch der medizinische Hintergrund? Ich denke mal, es ist sicher auch zum Schutz der Spenderinnen und Spender so eingeführt worden, nehme ich an, oder?
Korrekt, also ich kann nur sagen, in Wien, Niederösterreich-Burgenland ist eine ähnliche Problematik, dass eben die Mehrfachspender, die wirklich mehr oder weniger an der Maximalgrenze unterstützt haben, jetzt wenig Verständnis haben, dass das nicht mehr möglich ist, weil in der Vergangenheit war es ja auch möglich. Es ist die Lösung des Problems halt nicht damit weiterzumachen, sondern die Spenderbasis, wo wir an der 3,3% der spendefähigen Bevölkerung Blut spenden, sich hier breiter aufzustellen. Also es ist ja nicht gut, wenn 3% der Bevölkerung quasi 100% versorgen. Wenn jeder Wenn jeder Blut spenden könnte, müsste jeder viel weniger oft Blut spenden. Ja. Mhm. Medizinisch gesehen ist es so, dass mit zunehmendem Alter die Regenerationsfähigkeit abnimmt und Blut ist prinzipiell für den Körper schon ein wertvoller Stoff. Es ist recht aufwendig und anstrengend, den herzustellen. Man braucht alle Spurenelemente, Vitamine und durch den Blutverlust muss der Körper dann aktiv diese Zellen wiederherstellen. Das dauert ein paar Wochen, bis sich die wieder nachbilden und da darf man es auch nicht übertreiben und den eigenen Stoffwechsel sozusagen ein bisschen zu überfordern.
Mhm. Ja. Und das merkt man vielleicht jetzt nicht unmittelbar direkt oder hat aber schon auch einen Einfluss, den man quasi wahrscheinlich im Blutbild womöglich messen kann, oder?
Wenn man es übertreibt, damit schon. Ja. Aber prinzipiell gibt es auch Daten, die zeigen, dass eine regelmäßige Blutspende auch positive Effekte hat auf den Stoffwechsel.
Mhm. Über das werden wir auch noch ein bisschen sprechen, aber ich würde es tatsächlich noch ein bisschen auch bei dem bleiben, was noch die Anruferinnen und Anrufer auch gesagt haben. Herr Roth, vielleicht können Sie uns erklären, wann muss man, ich meine, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, auch bestimmte Krankheiten, aber wie schaut das in der Praxis aus? Wie oft müssen Sie vielleicht auch, wenn Blutspender kommen, diese abweisen? Und was sind da oft Gründe, warum Sie sagen, ja, bitte, ich kann Sie quasi heute nicht drannehmen?
Ja, es ist jetzt natürlich seit 1. Juni mit dem neuen Gesetz hat sich das jetzt natürlich ein bisschen vermehrt, dass man Leute sagen muss, wie eben die Frau Heinz gerade angesprochen hat. Sie ist öfter gekommen, als wie jetzt in Zukunft möglich ist. Also sie ist öfter wie dreimal im Jahr aus weiblicher Person spenden gegangen. Das wird jetzt noch Zeit dauern, bis sämtliche Blutspender, die schon regelmäßig gehen, sich daran gewöhnt haben, dass es eben nicht mehr so oft geht. Mhm. Und das ist im Moment natürlich der Hauptgrund, wo man sagen muss, nein, es geht leider nicht. Das Zweite ist natürlich das, dass es immer wieder Fälle gibt, wo unser Arzt, der vor Ort ist, auch sagen muss, heute bitte nicht, weil aus dem und dem medizinischen Grund.
Mhm,
so wird sich das aufteilen.
Reden wir auch noch ein bisschen über die Engpässe. Ich meine, jetzt haben wir schon mal gehört, natürlich, wenn nur 3-4% der Bevölkerung regelmäßig Blutspenden geht und quasi 100% der Bevölkerung damit quasi mit Blutkonserven versorgt und jetzt die eifrigen Spender da ein bisschen eingeschränkt werden, kann das natürlich auch zu Engpässen womöglich führen. Aber die Sommermonate sollen ja tendenziell etwas schwieriger sein. Es hatte jetzt auch in Graz tatsächlich oder in der Steiermark nach diesem tragischen Amoklauf eine regelrechte Solidaritätswelle auch durch Blutspenderinnen und Spender gegeben. Gleichzeitig hat man aber trotzdem der Blutspendedienst in der Steiermark darauf aufmerksam gemacht, dass die Sommermonate so herausfordernd sind. Herr Roth, merken Sie das auch? Sind die Sommermonate immer etwas schwieriger? Werden da die Lagerbestände an Blutkonserven knapper? Und vielleicht, warum ist das so?
Es ist eindeutig so. Also wir sprechen jetzt von 3% der Bevölkerung, die Blutspenden gehen, regelmäßig Blutspenden gehen. Diese 3% fahren natürlich auch mal auf Urlaub.
Mhm.
Oftmals im Sommer, weil sie Kinder haben. Und sie sind natürlich dann zur Blutspende auch nicht verfügbar. Das heißt, speziell in der Ferienzeit, es ist im Winter dasselbe. Auch im Winter gibt es Ferien. Es gibt im Winter kommen Erschwerend hinzu, dass zum Beispiel Grippewellen dergleichen auf uns zukommen. Und das betrifft natürlich auch diese Spende, die regelmäßig kommen. Es ist jetzt so, dass Sie haben zuerst von Graz gesprochen. Ja, es sind wirklich schreckliche Vorfälle, die zurzeit durch die Medien gehen. Natürlich, Graz ist jetzt, sind die Menschen wachgerüttelt, es kommen sehr viele, es spenden sehr viele. Aber wie es halt so ist, es wird in 14 Tagen wahrscheinlich das Spendeaufkommen wieder zurückgehen, weil dann gibt es wieder andere Probleme, die aktuell sind. Und ich will es jetzt so bezeichnen, es kehrt wieder ein gewisser Alltag ein und manche Spender vergessen das dann wieder ein bisschen, wie dringend oder wie nötig, dass wir es brauchen. Und es wäre halt schön, wenn so mehrere Leute hin und wieder mal dran denken würde, da könnte ich mal gehen. Es ist ja nichts Schlimmes.
Wie könnte man denn jetzt diesen Anteil der Spenderinnen und Spender vielleicht auch nach oben bringen? Es gibt ja Länder, da ist es ja auch üblich, bei einer Blutspende quasi auch bezahlt oder etwas vergütet zu bekommen. In Österreich basiert das quasi auf freiwilliger Basis. Herr Gensdorfer, wäre das nicht womöglich eine Idee, die man vielleicht einführen könnte, um solche Flauten vielleicht abzufedern? Oder ist das aus Ihrer Sicht keine gute Idee, einen Blutspender zu bezahlen?
Die Frage stellt sich auch häufiger. Tatsächlich ist es so, dass die freiwillige unentgeltliche Spende gesetzlich verankert ist und eine der wichtigen Säulen für die Blutsicherheit darstellt. Neben der hervorragenden Testung und der Legeartis-Verarbeitung, also ordentlichen Verarbeitung und Produktion, Lagerung der Blutprodukte, ist auch die Freiwilligkeit der Spende ganz, ganz wichtig, dass eben Spender nicht dazu angehalten sind, eventuell Angaben nicht zu machen, weil hier ein finanzieller Anreiz besteht. Besonders bei der Vollblutspende sind wir darauf hingewiesen, weil es hier um lebende Zellen geht, die sich im Vergleich zum Beispiel zu Plasma nicht einfrieren oder mit Säure oder anderen Methoden Pathogene inaktivieren lassen, wie beispielsweise beim Plasma. Ja.
Also das heißt, das Argument, dass Sie jetzt gegen eine Bezahlung einbringen, ist, dass es womöglich, Leute Probleme verheimlichen, womöglich, um an Geld zu bekommen. Das könnte womöglich die Qualität der Blutspenden beeinträchtigen, oder? Habe ich Sie da richtig verstanden, oder?
Das ist korrekt. Außerdem ist es auch in den Menschenrechtscharta, dass mit dem menschlichen Körper oder Teilen davon kein Gewinn erzielt werden darf. Ne? Und das gilt sowohl für uns Blutspendedienste als auch für die Spender.
Für die Blutspende bezahlen oder nicht, Sie dürfen da gerne auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihre Meinung dazu abgeben. Oder wie könnte man vielleicht mehr Menschen wieder zur Blutspende bewegen? Da dürfen Sie auch gerne Ihre Vorschläge heute einbringen. Und ich freue mich jetzt, dass ich Frau Christine hier bei uns im Studio begrüßen darf. Frau Christine, schön, dass Sie anrufen. Sind Sie Blutspenderin?
Grüß Gott, hallo.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ja, ich wollte nur sagen, ich habe 84 Mal Blut gespendet. Ich bin jetzt leider, oder Gott sei Dank, 70 Jahre und darf nicht mehr.
Aha, Sie fallen quasi jetzt da. Ja, macht Sie das traurig? Oder?
Bitte?
Macht Sie das auch traurig? Oder?
Es macht mich traurig, weil ich habe mich noch jeden Mal Blutspenden extrem gut gefühlt. Es war für mich so wie ein Jungbrunnen, muss ich sagen. Und das möchte ich eigentlich gern so weitergeben. Und um die Sendung ein bisschen aufzuheitern, wenn man das umrechnet, dann ist 4 Kisten Bier plus.
Gut ausgerechnet.
Das ist ein paar Stunden, ja.
Ja, wirklich eine immense Spendenaufgabe. Was hat Sie denn eigentlich motiviert? Ich meine, auf deiner Seite haben Sie schon gesagt, das gute Gefühl. Aber
motiviert hat mich in erster Linie mein Vater, der war innerlicher Bluter und der hat relativ viel Blut gebraucht. Ja. Dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht komme ich selber mal in so eine Situation. Bin so bis jetzt nie gekommen. Und mein Enkel hat dann auch relativ viel Blut gebraucht. Und ja, ich wollte es halt einfach weitergeben. Gell?
Vielen Dank, Frau Christine. Ja. Und vielen Dank auch für die, habe ich jetzt richtig gemerkt, die 4 Kisten Blut. Dankeschön. Danke für Ihren Anruf und liebe Grüße.
Bitte.
Und jetzt fragen wir noch Hubert Meyer aus Anger in Bayern. Schön, dass Sie anrufen. Grüß Gott. Herr Meyer.
Ja, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Gehen Sie auch Blut spenden?
Ich möchte mich gerne den Vorrednerinnen anschließen, weil ich war am Dienstag, wollte ich in Mitterfelden Blut spenden und dann bin ich eben abgelehnt worden, weil ich über die 4-mal pro Jahr, das jetzt auf einmal rückwirkend eingeführt worden ist, drüber gekommen bin oder wäre. Und darum bin ich wieder heimgeschickt worden. Und ich muss sagen, bei uns in Bayern bzw. Deutschland ist weiterhin noch 6-mal erlaubt. Und da verstehe ich das nicht. Sind wir Bayern widerstandsfähiger, dass wir das besser aushalten?
Ich glaube da.
Ich muss dazu sagen, ich bin schon fast 170 Mal jetzt beim Blutspenden gewesen, habe noch nie Probleme gehabt. Und also die ersten 150 Mal war es in Bayern und jetzt seit kurzer Zeit wird der unser Landkreis Berchtesgadener Land vom ÖRK Salzburg bedient und jetzt geht auf einmal nicht mehr. Ich werde jetzt wahrscheinlich in den Nachbarlandkreis Traunstein fahren und dort spenden.
Da können Sie, aber Sie haben wirklich, also Sie haben da richtig einen inneren Antrieb, oder? Was treibt Sie an, auf das 5. und 6. Mal nicht zu verzichten?
Naja, ich kann schon darauf verzichten, aber ich denke, es wird immer Werbung gemacht, geht's Blutspenden und dann wird das Blut nicht gebraucht. Ich verstehe ja, wenn irgendwelche gesundheitlichen Bedenken sind, dass man zu wenig Gewicht hat oder meinetwegen das Alter und alles Mögliche oder wenn man erkrankt ist und sowas, ist klar, dann kann ich nicht Blut spenden. Aber nur aus, ja, weil da irgendwelche Schreibtischtäter das entschieden haben, dass es nur noch viermal möglich ist, das verstehe ich nicht und das kann man, glaube ich, auch niemand plausibel erklären.
Herr Mayer, vielen Dank jedenfalls für Ihren Anruf und danke, dass Sie uns davon erzählt haben. Dankeschön. Liebe Grüße nach Anger. Dankeschön.
Danke.
Wiederhören. Also wir haben es heute schon gehört, eben auch die medizinischen Gründe gibt es dafür, warum eben, dass man jetzt auf viermal bei Männern und dreimal pro Jahr bei Frauen jetzt beschränkt wurde. Wie stehen Sie zum Blutspenden? Wie könnte man mehr Menschen vielleicht auch für die Blutspende gewinnen? Wäre da eine Bezahlung angebracht oder ist das keine gute Idee? Wir gehen jetzt in die Nachrichten und danach sprechen wir auch noch über die gesundheitlichen Vorteile und Risiken beim Blutspenden. Bis gleich.
Radio Salzburg, die Nachrichten.
Um 13:30 im Nachrichtenstudio ist Hanja Gelecki. Berg- und Flugretter mussten gestern gleich zweimal verletzte Alpinisten retten. In Lofer ist bei einer Kletterroute oberhalb des letzten Bohrhakens ein Griff ausgebrochen. Der 44-jährige Kletterer aus Deutschland ist mehrere Meter ins Seil gestürzt und gegen eine Felswand geprallt. Der Verletzte ist mittels Tau geborgen und ins Tauernklinikum Zell am See gebracht worden. In St. Gilgen hatte sich ein Wanderer aus Belgien am Fuß verletzt. Polizisten haben den Verletzten in unwegsamem Gelände gefunden. Bergrettung und Polizei haben ihn dann geborgen. Im Flachgau gibt es immer weniger bäuerliche Betriebe. Hat es vor 25 Jahren noch 2000 bäuerliche Betriebe mit Milchwirtschaft im Vollerwerb gegeben, so sind es mittlerweile nur noch 1000. Der Obmann der Bezirksbauernkammer Salzburg, Michael Schmidhuber, führt das auf mehrere Gründe zurück.
Die Landwirtschaft im Flachgau kämpft natürlich mit der Bürokratisierung, die was wir haben, sei es Naturschutz oder im Tierschutz oder auch bei Schnittzeitpunkten geht. Es ist auch so, diese Sache mit der Betriebsaufgabe ist oft bei der Hofübernahme. Wenn jetzt ein Hofübernehmer sagt, wir wollen das einfach nicht machen, wir haben da gute Arbeit, dass einfach der Betrieb aufgehört wird oder auch einfach auf einen anderen Betriebszweig umgestellt wird. Entweder zu Händelmost oder in Eierproduktion oder auch den Gemüsebau.
Außerdem sei der hohe Technisierungsgrad in der Milchwirtschaft kostspielig, ergänzt Schmidhuber. Mehr zu diesem Thema sind Sie am Abend im Rahmen unserer Bezirkstour in Salzburg heute, wie gewohnt um 19 Uhr in ORF 2. In Bramberg sind zwei Autofahrer in der Früh bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Eine 17-jährige Pinzgauerin ist im Ortsgebiet auf die B165 in Richtung Mittersil aufgefahren. Dabei dürfte sie das Auto eines 19-jährigen Pinzgaus übersehen haben. Die zwei Verletzten sind ins Tauernklinikum Zell am See gebracht worden. Die beiden Fahrzeuge sind total beschädigt worden. Auch die Feuerwehr Bramberg war mit 3 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Zu den Wettersichten am Nachmittag ist es sonnig und warm. Die Höchstwerte erreichen 27 bis 30 Grad. Der morgige Samstag bringt erneut viel Sonnenschein. Einzelne Quellwolken über den Bergen bleiben harmlos. Die Höchstwerte erreichen 28 bis 32 Grad. Am Sonntag scheint bis über Mittag oft die Sonne. Am Nachmittag bilden sich allerdings mehr Wolken und am Abend ist das ein oder andere Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 26 und 32 Grad.
Radio Salzburg Verkehrsinformation, es ist 13.33 Uhr. A10 Tauernautobahn in beiden Richtungen gibt es vor der Tunnelbaustelle zwischen Golling und Werfen Blockabfertigung. Richtung Villach brauchen Sie 1,5 Stunden länger, Richtung Salzburg 45 Minuten. In der Stadt Salzburg auf der Nonntaler Hauptstraße beim Rudolfsplatz bzw. bei der Karolinenbrücke, da behindern Bauarbeiten den Verkehr. Das sorgt immer wieder auch für Stau auf allen Zufahrten, so auch auf der Hellbrunner Straße und am Rudolfski. Radio Salzburg wünscht gute Fahrt.
Radio Salzburg.
Mittagszeit. Ihr Radio zum Mitreden. Mit Marius Holzer.
Wir sprechen heute übers Blutspenden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Was habe ich? Was habe ich jetzt gedruckt? Hoppala. So, keine Soundeffekte bitte. Wir sprechen heute über das Blutspenden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn seit 1. Juni gelten ja in Österreich neue Regeln, was das Blutspenden anbelangt. Vereinfacht gesagt, darf jetzt jeder Einzelne nicht mehr so häufig Blutspenden gehen, dafür sind aber mehr Menschen zur Blutspende zugelassen. Im Sommer ist es ja tendenziell eher schwierig, die Lagerbestände an Blutkonserven aufrecht zu erhalten, das haben wir heute auch schon gehört. Daher wollen auch wir beim ORF dazu einen Beitrag leisten. Heute ist von 14 bis 19 Uhr das Landesstudio in der Nonntaler Hauptstraße 49 geöffnet und Sie sind eingeladen, zum Blutspenden vorbeizukommen. Wenn möglich, bitte mit den Öffis, die Obuslinie 5, Haltestelle Wäschergasse, die bringt Sie direkt zu uns ins Landesstudio. Sollte Ihnen das aber nicht möglich sein, dann lade ich Sie gerne ein, heute in der Mittagszeit mit zu diskutieren und zwar gemeinsam mit Klaus Roth vom Blutspendedienst vom Roten Kreuz Salzburg und mit Simon Gensdorfer von der Blutspendezentrale in Wien. Ja, wir haben ja heute schon diskutiert, die Blutspenderegeln haben sich geändert. Einige verstehen das nicht, warum ich jetzt als Mann nur mehr 4-mal im Jahr, als Frau nur mehr 3-mal im Jahr spenden gehen darf. Aber wie gesagt, es gibt ja auch Risiken beim Blutspenden. Was können denn die sein? Vielleicht, Herr Gensdorfer, würden Sie uns da mal aufklären, welche Risiken muss ich denn beachten, wenn ich Blutspenden gehe?
Also bezüglich der Blutspenderisiken, der sogenannten jetzt, gibt es sehr gute Datenlage, weil wir sind, jedes Land in Europa ist dazu aufgerufen, jede unerwünschte Nebenwirkung im Rahmen der Gewinnung von Blut, der Verarbeitung, der Testung oder der Verabreichung zu melden. Das nennt sich Hämovigilanz. Und da gibt es in Europa Daten von 100 Millionen Blutspenden. Es gibt keinen Todesfall. Also Blutspenden ist sehr, sehr sicher. Der Körper verträgt den Verlust von maximal 15% des gesamten Blutes recht gut. Aber es gibt häufigere Nebenwirkungen. Das ist vor allem natürlich Hämatome, also blaue Flecke, dort, wo man mit der Nadel hineinsticht. Es können Venenentzündungen sein, obwohl man vorher desinfiziert und selbstverständlich mit keimfreien Materialien, sterilen Materialien arbeitet. Und vor allem, wenn es sehr heiß ist oder man nicht ausreichend getrunken hat, das ist tatsächlich sehr wichtig vor der Spende, dass man auch mit dem Kreislauf Probleme hat und vielleicht sogar kurz ohnmächtig wird.
Mhm, tatsächlich, ich glaube, das ist wahrscheinlich, weil wir haben es ja auch schon gehört, es sind ja nur 3% der Österreicherinnen und Österreicher regelmäßige Blutspender. Das ist ein sehr kleiner Teil der Österreicher oder der Salzburgerinnen und Salzburger, die uns alle mit Blutkonserven versorgen. Ich glaube, viele haben wahrscheinlich Angst, dass es ihnen nach dem Blutspenden womöglich nicht gut gehen könnte. Das ist jetzt nur eine Vermutung. Aber wie schaut es denn danach, Herr Gensdorfer, mit der Leistungsfähigkeit aus? Wie häufig ist einem dann vielleicht schwindlig oder findet vielleicht auch nicht mehr so in den Tag hinein, weil man vielleicht ein bisschen energielos ist? Ist das so häufig oder eigentlich total unrealistisch?
Also unmittelbar nach der Spende kann man gerne noch liegen bleiben. Man soll erst aufstehen, wenn man sich wohlfühlt. Außerdem sollte man sich verpflichten, zumindest noch eine halbe Stunde nach der Spende am Ort der Blutabnahme zu bleiben, damit, falls unerwünschte Nebenwirkungen sind, der Arzt vor Ort noch helfen kann. Der Blutverlust kann bemerkt werden, 2-3 Tage nach der Spende noch, dass man bei Anstrengung vielleicht schnell aus Atem kommt oder das Herz schneller schlägt, in der Regel nach 3 Tagen, aber hat man keine Einschränkung der Leistungsfähigkeit mehr. Man soll aber am Tag der Spende sowohl, zumindest als Erstspender, wenn man das noch nicht häufig gemacht hat, vielleicht anstrengende Tätigkeiten meiden und auch den gestochenen Arm ein bisschen schonen.
Also direkt nach dem Blutspenden, wenn ich jetzt sage, will jetzt noch Sport machen gehen oder sowas, das ist jetzt nicht so zu empfehlen.
Ein bisschen schonen sollte man sich schon, vor allem wenn die Temperaturen auch recht hoch sind. Ja.
Es gibt ja auch Menschen, die haben einen eher niedrigen Blutdruck. Müssen die da etwas Besonderes beachten?
Also es wird vor jeder Blutspende muss der Blutdruck gemessen werden. Auch hier gibt es fixe Grenzen, ebenso wie beim Alter und bei der maximalen Jahresentnahmemenge, wie der Blutdruck sein muss. Und der darf beim oberen Wert nicht unter 100 sein und beim unteren Wert nicht unter 60. Und der Blutdruck darf auch nicht zu hoch sein.
Aber wenn ich jetzt selber von mir weiß, okay, vielleicht aus Vorwand hernehme, sage ich, ich habe niedrigen Blutdruck, das halte ich wahrscheinlich nicht aus. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt eine gerechtfertigte Ausrede, wenn man so will, oder Begründung, nicht hinzugehen? Oder macht man sich da vielleicht in der Regel zu viel Sorgen?
Also ebenso wenig wie der Herr, der uns gerne ein fünftes Mal nach eigenen Ermessen unterstützen wollte, gibt es hier gesetzlich keinen Ermessensspielraum. Ja, also gewisse Kriterien sind festgeschrieben und die müssen eingehalten werden.
Gibt es auch, Sie haben es eh schon auch angesprochen, es gibt auch Vorteile, wenn man Blut spenden geht. Was wären denn diese Vorteile?
Na, der evidenteste Vorteil ist natürlich, dass es ein unglaublicher Akt der Solidarität ist, wie die Anruferin vorhin auch mit dem Motorunfall. Auch ich bin schon mal in die Situation gekommen, unverschuldet Blut zu brauchen und spende seither auch fleißig. Also es ist die moderne Medizin ohne der jederzeitigen Verfügbarkeit von Blut nicht vorstellbar. Schwere Unfälle, größere Operationen, nach wie vor auch Geburten, aber auch chronisch Erkrankte sind dringend auf das Blut angewiesen, das derzeit nicht künstlich hergestellt werden kann und für das es keinen Ersatz gibt.
Und für einen selber vielleicht direkt als Spender unmittelbar?
Es sind positive Langzeiteffekte beschrieben, bei einer Studie in der Charité zum Beispiel, dass über die Nachbildung vom Blut hinweg auch der Blutdruck besser wird oder Stoffwechselerkrankungen, Blutfette, Blutzucker besser wird. Aber das soll nicht der primäre Anreiz sein, jemand Fremden was Gutes zu tun. Die Blutspende sollte uneigennützig erfolgen und nicht, weil man sich selber dann so viel besser fühlt.
Klaus Roth, Sie sind ja eben diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und vom Blutspendedienst vom Roten Kreuz Salzburg. Heute sind Sie ja auch hier. Wie ich gesagt, die Einladung steht nach wie vor. Kommen Sie heute vorbei zum Blutspenden. Aber Herr Roth, wie oft nehmen Sie jetzt Komplikationen wahr? Dass bei den Blutspendern vielleicht jemand wirklich mal ohnmächtig wird oder dass der Kreislauf dann irgendwie nicht mehr will? Wie oft kommt das vor? Ist diese Sorge vielleicht berechtigt? Und wie helfen Sie dann in so einem Fall?
Es kommt vor, es ist nicht die Regel. Würde es häufig vorkommen, glaube ich, hätten wir noch weniger Spender, als wir zurzeit haben. Wie der Dr. Gensdorfer schon berichtet hat, es kann bei heißen Tagen etc. schon mal vorkommen und es ist keiner gefeit davor. Es kann auch Personen betreffen, die schon 40 Mal spenden waren und beim 41. Mal Blut spenden, haben sie einfach einen schlechten Tag. Der Mensch ist keine Maschine. Und auf das sind wir vorbereitet. Und der häufigste Fall ist, dass einem leicht schwindelig wird oder Hitzegefühl oder sonst irgendwas, worauf wir dann den Spender versorgen, indem wir ihm Flüssigkeit zuführen und in Schocklagerung bringen. Und das ist normalerweise sehr gut handelbar.
Wie schnell, wenn es jetzt wirklich zu so einem Fall kommt, wie schnell stabilisiert sich dann so ein Mensch wieder?
In der Regel sehr schnell. Also
innerhalb einer Stunde oder so, oder?
Nein, es ist ein paar Minuten und dann hat sich der Großteil der Spender hat sich dann wieder stabilisiert. Es ist dann natürlich so, dass wir den Spender nicht sofort nach Hause gehen lassen, sondern er muss dann eine Zeit lang liegen bleiben und er wird dann ein bisschen betreut, auch von unserem Arzt, der vor Ort ist. Und ganz, ganz selten, dass wer wirklich eine Stunde oder länger braucht, bis er sich wieder stabilisiert hat. Also sollte so ein Fall eintreten, dass es wirklich länger dauert, dann bekommt auch von unserem Arzt Infusionen etc., um dieses Geschehen wieder schnellstmöglich rückgängig zu machen.
Wir haben jetzt auch eine schriftliche Einsendung bekommen von Helga Wurm aus Kaprun. Sie sagt, ich bin früher Blutspenderin gewesen und schon lange nicht mehr gegangen und möchte gerne Blutspenden gehen. Nur ich nehme jetzt Tabletten, Magenschutz, Duloxetin, ja, danke schön für die Hilfe. Und für Schilddrüsen, kann man da auch Blut spenden gehen, fragt Frau Helga Wurm. Herr Gensdorfer, können Sie das beantworten?
Also tatsächlich für den Empfänger von Blut sind nur sehr wenige Medikamente wirklich problematisch, von denen wir wissen zum Beispiel, dass sie fruchtschädigend sind bei Schwangeren. Ansonsten sind die meisten Medikamente, muss man schauen, wieso nimmt jemand sie ein, was steht dahinter, welche Grunderkrankung wird behandelt. Von den genannten Medikamenten wäre jetzt keins dabei, das für den Empfänger gefährlich ist und würde diesbezüglich spendetauglich sein. Warum genau diese Medikamente eingenommen werden, würde man dann in einem persönlichen Arztgespräch abklären und möchte ich jetzt hier nicht reintreten.
Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Also die Frau Wurm kann jedenfalls Blut spenden gehen, wenn sie möchte. Anna Wieder schreibt uns, und zwar, ich zitiere, ich wohne im Bundesland Salzburg und war vor einigen Jahren Blutspenden in Tirol. Dort wurde mein Ausweis nicht akzeptiert, weil es keine Vernetzung in Österreich gibt. Es wurde mir für Tirol ein eigener Blutspendeausweis ausgestellt. Hat sich das inzwischen verbessert oder gibt es noch keine österreichweite Vernetzung der Daten? Herr Gensdorfer, ich glaube, diese Frage darf ich auch nochmal Ihnen stellen.
Ja, gerne. Ja, das ist tatsächlich eine Herausforderung, die österreichweite Blutspenderdatenbank. Wir stoßen hier ein bisschen an die Grenzen mit vor allem dem Datenschutz, weil prinzipiell ist ja in Österreich die Blutspende föderalistisch aufgebaut. Das heißt, jedes Bundesland schaut, dass es die Blutaufbringung für die eigene Bevölkerung schafft. Wien, Österreich, Burgenland gehört zusammen. Das hat historische Gründe. Und prinzipiell gibt ja der Spender nur stellt seine Daten nur dem jeweiligen Blutspenderdienst zur Verfügung. Das heißt, ich habe jetzt in Wien kein Anrecht darauf, auf die Blutspenderdaten von Salzburg zuzugreifen. Darum ist das mit einer Harmonisierung recht schwierig. Und tatsächlich, wenn man in den Bundesländern spendet, immer in einem anderen, hat man dann irgendwann eine Auswahl an Blutspenderausweisen. Ja.
Also das, was die Frau Wieder schreibt, das ist leider immer noch problematisch, weil eben die Bundesländer regeln das quasi.
Es gibt ein Projekt bei uns, wie das harmonisiert werden könnte, aber das ist im Laufen und ich kann noch nicht sagen, wann uns das gelingt.
Es hat ja auch, ich habe das jetzt leider, eine Anruferin wäre vorher noch in der Leitung gewesen, die wollte etwas auch über eine mögliche App sagen. Gibt es Möglichkeiten aus Ihrer Sicht, Herr Gensdorfer, wie man vielleicht auch das Blutspenden digital erleichtern könnte, sowas etwas wie eine Blutspende-App?
Also Oberösterreich arbeitet bereits mit einer Blutspende-App, die sehr gut funktioniert. Auch in Wien, Österreich-Burgenland haben wir jetzt eine Blutspender-App, wo man sich zum Beispiel schon die eigenen Befunde anschauen kann, Termine ansehen kann, Blutspendertermine. Und wir arbeiten jetzt auch an einem digitalen Gesundheitsfragebogen.
Herr Roth, vielleicht auch die Frage, wäre das vielleicht eine Idee für Salzburg, eine App einzuführen? Oder gibt es das schon?
Es ist, wie der Herr Gensdorfer gesagt hat, ist Oberösterreich war Vorreiter. Die anderen Bundesländer sind bestrebt nachzuziehen, selbstverständlich auch Salzburg. Das ist natürlich immer eine gewisse Umstellung der EDV und mit Kosten einhergehend. Wir werden sicher, oder wir arbeiten schon daran, und es ist vermutlich wird es 2026 soweit sein, dass auch wir in diesen Bereich vorstoßen.
Aha, also ab nächstem Jahr könnte man womöglich auch in Salzburg so eine App benutzen. Was könnte ich denn da womöglich einsehen? Kann ich da abrufen, wie oft war ich schon? Wo gibt es die nächste Möglichkeit? Oder wofür wäre die vielleicht auch gut, Herr Roth?
Die App ist sicher mal, wie der Gensdorfer schon gesagt hat, die Termine sind sicher darin. Es ist dieser elektronische Fragebogen, der sollte dann im Zusammenhang dieser App auch kommen. Und zwar, dass der Spender schon am Handy anfängt, den Fragebogen auszufüllen. Aber wie da die Fortschritte sind, muss ich gestehen, kann ich hier und jetzt noch nicht beantworten. Da machen sich Leute der EDV und so Gedanken darüber.
Ja, alles klar. Na super. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie dürfen gerne auch anrufen und auch Ihre Fragen stellen. Wie gesagt, beim Thema Blutspenden gibt es ja einiges zu wissen. Natürlich interessiert uns auch Ihre Meinung. Wie hat sich's vielleicht vor allem bei Ihnen angefühlt nach dem Blutspenden? Wie geht's Ihnen danach? Wir haben jetzt auch schon besprochen, womöglich haben ja einige die Sorge, dass es einem nach dem Blutspenden vielleicht nicht gut gehen könnte, weil der Kreislauf vielleicht spinnt etc. Also rufen Sie gerne an 0662 823 823 und erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Und jetzt freue ich mich, dass ich einen Anrufer schon da habe, Matthias Kösselbacher aus Salzburg. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Kösselbacher, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott. Sind Sie Blutspender?
Ich bin Blutempfänger gewesen. Aha. Und zwar folgendes, ich habe im April 2017 leider Leukämie gekriegt.
Oje.
Und zwar die akute myelämische Leukämie ist an und für sich zu 70% der Todesurteil. Oje. Und ich bin dann auf der Aplasiestation von Dr. Russ und ihren Mitarbeitern bestens betreut worden und habe über 20 Blutkonserven gekriegt, ihr allein. Und nicht nur, dass wir die unter anderem auch das Leben gerettet haben, aber ich möchte noch eins sagen, die Leute, die was Blut spenden wollen, lasst euch auch typisieren für eine eventuelle Stammzellenspende. Weil mit dieser Stammzellenspende, da rettet man wirklich ein Leben. Und das ist mir am eigenen Körper erfahren. Und zwar, wir haben die Medikamente nichts mehr geholfen und ich habe dann eine Stammzellenspenderin gefunden, also ich selber nicht, sondern das Krankenhaus, in Polen, die Kasia Tomanska hat gefressen und die hat die Stammzellen gespendet, das ist dann gerade so bekommen, ich habe dann gekriegt und mir geht es seither sehr gut, muss ich sagen. Und darum wollte ich aufrufen, geht Blut spenden, ihr rettet ein Leben und lasst euch auch typisieren für eine eventuelle Stammzellenspende. Und damit rettet ihr sicher ein Leben.
Das tut uns zwar sehr leid zu hören, dass Sie an Leukämie erkrankt sind, Herr Kösselbacher, aber das ist trotzdem eine sehr schöne Geschichte, die Sie uns hier erzählt haben. Und da sieht man auch, wie froh und dankbar, dass man sein kann, dass es so fleißige Spender gibt. Herr Kösselbacher, danke für diesen Erfahrungsbericht.
Bitte sehr.
Danke, wiederhören. Dankeschön. Wiederhören. Also vielleicht kann man das auch noch einordnen, vielleicht da darf ich Sie auch nochmal fragen, Herr Gensdorfer, Sie sind ja auch Mediziner. Was kann ich denn, was meint er genau mit der Typisierung und mit der Stammzellenspende? Was kann ich denn da womöglich, wenn ich Blutspenden gehe, tun oder machen?
Genau, also Blut und Blutstammzellspende passt natürlich thematisch hervorragend zusammen. Deswegen haben wir 2019 in Österreich begonnen, das österreichische Stammzellregister hochzuziehen. Mhm. Und seit mittlerweile 5 Jahren machen auch wir hier in der Zentrale in Wien Stammzellspenden für Blutstammzellspenden und haben jetzt vor kurzem die 200. Spende bei uns gehabt. Auch bei den Universitätskliniken selbstverständlich ist das möglich, in Innsbruck und Graz. Es kann sich jeder ganz einfach registrieren lassen für diese Stammzellspende. Man braucht dazu 2 Swabs, die man an der Wange abstreicht, und dann werden genetische Merkmale bestimmt. Und diese genetischen Merkmale sind die sogenannten HLA-Merkmale, humanen Leukozytantigene. Damit kann man jetzt nicht viel anfangen. Das kann man sich vorstellen wie ein Lichtbildausweis, der auf jeder Zelle ist. Mhm. Und schon früh in der Entwicklung, schon im Mutterleib, lernt das Immunsystem, was ist mein Ausweis. Und alle, die einen anderen Ausweis haben oder keinen, sind Feinde und werden bekämpft. So einfach geht das. Und von diesen Merkmalen sind schon 30.000 bekannt, die in unterschiedlicher Kombination vorliegen können. Das ergibt sich eine Myriade an Möglichkeiten, wie diese Merkmale ausschauen können. Wenn jetzt ein Spender wie der Herr erkrankt an Leukämie, ist leider nach wie vor die Therapie der Wahl, sind einzelne Zellen, die im ganzen Körper sind und nicht ein Tumor, den man chirurgisch entfernen kann, dass man bestrahlt oder eben Chemotherapie reingibt und hofft, der Krebs stirbt zuerst. Leider ist das extrem schädlich dann auch für die Stammzellen, für die eigenen Stammzellen dieser Chemotherapie. Und diese Spender sind dann, Patienten sind dann tatsächlich auf Reihenstationen, dürfen keinen Kontakt mit Viren haben, weil sie eben kein Immunsystem haben. Rote Blutkörbchen, Blutplättchen, das sind die anderen Zellen neben den Immunzellen, die Stammzellen herstellen. Die kann man mit Transfusionen ersetzen, ein Immunsystem nicht. Da braucht es eben dieses passende Immunsystem von jemand anderen, das dann den eigenen Körper nicht als fremd erkennt und abstößt.
Ja, sehr kompliziert. Aber man kann da jedenfalls was machen und das wäre auf jeden Fall empfehlenswert, oder was der Herr Kösselbacher da gesagt hat, dass man so eine Stammzellentypisierung vornimmt.
Wir würden sehr darum bitten, je mehr sich registrieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Patient einen passenden Spender findet.
Großartig.
Und in Österreich ist dieser Spender einmalig und wir freuen uns sehr, weil man kann sich auch im Rahmen von unsere Blutspendenaktionen registrieren. Aber ganz leicht geht es einfach, indem man sich so ein Set nach Hause zuschicken lässt, diesen Wangenabstrich macht und das Set zurückschickt.
Hm. Herr Roth, man kann aber auch beim Blutspenden auch herausfinden, welche Blutgruppe man selber hat, oder? Ich glaube, das wissen auch nicht alle, oder?
Ja, das ist sozusagen der kleine Service, der zum Blutspenden noch dazugehört. Nach der Blutspende bekommt jeder Blutspender einen Blutspendeausweis zugeschickt, auf diesem dann natürlich leserlich der Name und die Blutgruppe aufgedruckt ist. Mhm. Und zusätzlich bekommt er noch einen kleinen Laborbefund, damit er sozusagen selbst lesen kann, dass hoffentlich bei seinem Blut alles in Ordnung ist.
Aber das ist schon auch eigentlich für jeden wichtig, zu wissen, welche Blutgruppe ich habe. Oder ist das nicht so relevant?
Also prinzipiell sollte man es schon wissen, selbstverständlich. Mhm. Und
weiß aber nicht jeder, oder?
Nein, ich glaube, dass sehr viele Leute es nicht wissen. Und dieser Blutspendeausweis, den führt man normalerweise auch bei sich, falls einem selbst was passiert und der Notarzt greift darauf zu und so. Also man hat nur Vorteile dadurch.
Also das wäre ja quasi fast schon ein Anreiz, vielleicht einmal hinzugehen, falls man noch nicht war, weil die meisten...
Auf jeden Fall.
Wie gesagt, ist das auch ein Vorteil, den man auf jeden Fall bedenken sollte. Dann haben wir noch eine Anruferin hier. Ich begrüße herzlich Ilse Posch. Schön, dass Sie bei uns in der Leitung sind. Grüß Gott. Ja, hallo, grüß Gott.
Ich komme vom Wolfgangsee, ich bin 50 Jahre alt, ich bin alles andere als gesund. Und ich finde, dass wir es uns nicht leisten können, gesunde, ältere Menschen und Menschen, die es freiwillig machen möchten, denen es gut geht, einfach mengenmäßig zu reglementieren. Finde ich nicht gut. Die ältere Bevölkerung, die sind wirklich nur fit, die sind topfit und gesund.
Okay, also die Altersgrenze nach oben finden Sie quasi übertrieben, oder wie? Habe ich Sie richtig verstanden?
Ich finde einfach, wenn die Leute regelmäßig Spenden gehen, wenn sie regelmäßig überprüft werden, finde ich eine Altersgrenze einzuführen, finde ich nicht. Nicht gut, nein, weil gehen, schätze ich mal, von den 20- bis 50-Jährigen der Bruchteil Spenden zu den über 60-Jährigen. Meine Meinung.
Vielen Dank, Frau Posch, dass Sie uns Ihre Meinung geschildert haben. Leider haben wir ganz eine schlechte Telefonverbindung gehabt, aber ich glaube, wir haben es verstanden. Die Frau Posch, Herr Gensdorfer, vielleicht wollen Sie auch darauf was sagen. Sie sagt, diese Altersgrenze ist nicht nötig, wenn die Leute fit sind. Wie halten Sie es? Natürlich, irgendeine Grenze muss man wahrscheinlich irgendwo ziehen, eine Pauschale, die man irgendwie gesetzlich verankert. Aber ist sie noch adäquat? Man wird ja immer älter. Die Gesellschaft wird immer älter. Wir bleiben länger fit. Ist das noch zeitgemäß, diese Altersgrenze? Also
die Bevölkerung wird zwar älter, aber nicht unbedingt gesünder. Älter, da ist die Datenlage noch nicht ganz klar. Es ist dasselbe Argument wie eigentlich vorher mit, wenn es mein Körper gut schafft, wieso darf ich nicht ein fünftes Mal spenden? Es gibt diese Grenzen und die mögen arbiträr erscheinen, also willkürlich erscheinen. Wenn man sich wieder Europa anschaut, sind wir mit einer Altersgrenze von 70 eigentlich eh schon ziemlich weit oben. Bei den meisten Ländern ist mit 60, 65 eigentlich Schluss. Auch Deutschland hat, glaube ich, vor kurzem erst aufgehoben, die Altersgrenze. Schauen wir mal, was da an Daten reinkommen. Was wir schon wissen, ist, dass diese Kreislaufreaktionen von vorhin zum Beispiel vor allem bei jüngeren Menschen vorkommen und dann ist viele Jahrzehnte ein Schluss und dann steigt es aber auch wieder an. Also es mag durchaus sinnvoll sein, ja auch irgendwo dann einen Stopp einzuziehen.
Vielleicht noch eine Frage, Herr Roth, zu den Blutgruppen. Es gibt ja, glaube ich, eine ganz besondere Blutgruppe, die als Spender sehr gefragt ist, und zwar die Blutgruppe Null negativ. Herr Roth, warum ist denn die so gefragt oder so wichtig?
Ja, die Blutgruppe Null negativ kann im Prinzip allen spenden. Also egal, welche Blutgruppe Sie haben, Null negativ, im Notfall kann man sie einfach nehmen. Da braucht man nicht lang herumdiskutieren oder herumtun. Sämtliche anderen Blutgruppen sind da wesentlich problematischer. Die müssen ganz genau stimmen. Und Blutgruppe 0 kann man einfach im Notfall in einen Schockraum oder sonst was jederzeit bereitstellen.
Das heißt, auch wenn ich jetzt einen Patienten habe, wo ich auf die Schnelle nicht herausfinden kann, welche Blutgruppe hat er, dann kommt so eine zum Einsatz wahrscheinlich, oder?
Dann nehmen wir zur Sicherheit 0 negativ.
Also das heißt, früher hat man ja gesagt, cool ist man, wenn man blaues Blut hat. Heute ist man wahrscheinlich cool, wenn man null negativ hat, oder?
Ja.
Aber diese Menschen wären wahrscheinlich, wäre es noch wichtiger, oder? Dass wenn sie es wissen, dass sie vielleicht sich motivieren oder hinzugehen. Oder? Kann man sagen, dass es sind Menschen, die wirklich ein besonders wertvolles Blut haben eigentlich, oder?
Also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt besonders wertvolles Blut ist. Es ist natürlich
aber gesellschaftlich natürlich.
Es ist also natürlich für solche Notsituationen unerlässlich. Das ist kein Thema und extrem wichtig. Aber ich glaube, jede Blutgruppe wird gebraucht und im Regelfall, und Gott sei Dank ist meistens der Regelfall, gibt man einfach die möglichst gleiche Blutgruppe.
Ja. Eine Abschlussfrage habe ich jetzt noch an Sie, Herr Gensdorfer. Es gibt ja auch ganz eine spannende Forschung mit Blick in die Zukunft, nämlich die Möglichkeit, Blut womöglich in Zukunft künstlich herzustellen. Ein spannendes Forschungsfeld. Herr Gensdorfer, wie schätzen Sie denn da jetzt auch den Stand der Forschung ein und glauben Sie, ist es denkbar, dass Blutspenden irgendwann einmal etwas für die Geschichtsbücher sein wird?
Ja, das ist ein langer gehegter Wunsch. Natürlich ist hier die Forschung seit Jahrzehnten auch getrieben, teilweise durch die US Army, weil man möchte quasi wertvolle verwundete Soldaten gleich vor Ort möglichst gut versorgen. Gibt es da künstliche Stoffe, die Sauerstoff transportieren oder so? Diese Versuche sind nicht gut. Haben keinen guten Effekt gehabt. Jetzt war ja dann seit vielen Jahren die Forschung, naja, wenn es diese blutbildenden Stammzellen gibt, die ja rote Blutkörperchen hervorbringen können, kann man die nicht quasi in so Bioreaktoren hineintun mit allen Stoffen, die sie brauchen, um rote Blutkörperchen herzustellen und Wachstumshormonen. So einfach ist es nicht. Also es scheint da viele weitere Faktoren zu bedürfen, dass aus Blutstammzellen, quasi rote Blutkörperchen.
Zu unterbrechen Sie ganz kurz, weil in einer Minute sind die Nachrichten vielleicht eine kurze Antwort. Ist es irgendwann denkbar?
In kleinsten Mengen gelingt es schon. Es kann durchaus denkbar sein, dass für die häufigsten Blutgruppen dann quasi aus diesem Bioreaktor das abgezapft wird sozusagen. Mhm. Aber neben ABO und Rhesus gibt es noch 380 weitere Blutgruppenmerkmale. Das universelle Blut ist noch nicht absehbar, mhm, dass das jeder bekommen kann.
Also man darf es auf jeden Fall im Auge behalten. Aber bis es soweit ist, dass man vielleicht Blut wirklich künstlich herstellen kann, braucht es noch Sie, liebe Salzburgerinnen und Salzburger. Und wie bereits erwähnt, bis 19 Uhr, jetzt geht's los bei uns im Haus. Und bis 19 Uhr können Sie vorbeikommen und Blut spenden. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Klaus Roth vom Roten Kreuz Salzburg und bei Simon Gensdorfer aus der Blutspendezentrale in Wien. Und danke auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein und so zahlreich anrufen. Dieses Thema hat tatsächlich sehr bewegt. Wir sehen uns jetzt entweder hier spontan im Haus oder am Abend bei Salzburg heute.
ORF Radio Salzburg, die Nachrichten. Es ist 14 Uhr.
Politik ruft zur Zurückhaltung im Konflikt um das iranische Atomprogramm auf. Verfassungsgerichtshof verhandelt über reproduktive Rechte. Im Nachrichtenstudio Eva Liebentritt. Bundeskanzler Stocker ruft im Konflikt um das iranische Atomprogramm alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Eine weitere Eskalation wäre das Letzte, was die Region brauche, sagt Stocker beim Europaforum in der Wachau.
Das iranische Atomprogramm ist Anlass zu enorm großer Sorge. Und wir fordern auch eine Rückkehr zur Diplomatie, weil ein atomares Wettrüsten in dieser Region unter allen Umständen vermieden werden muss. Der Krisenstab im Außenministerium evaluiert die Situation laufend und steht auch im engen Kontakt mit unseren Botschaften in der Region. Auch das Lagezentrum des Bundesministeriums für Landesverteidigung beobachtet die Lage rund um die Uhr.
Sehr besorgt zeigt sich auch Außenministerin Meinl-Reisinger und ruft zur Rückkehr zur Diplomatie auf. Im Vordergrund stehe derzeit die Sicherheit der Österreicher in der Region.
Wir stehen in einem engen Kontakt mit unseren Botschaften in der Region. Ich habe auch selber mit den Botschaftern gesprochen. Wir haben insgesamt zu circa 9.700 etwas mehr Österreicherinnen und Österreichern in Israel Kontakt, 105 Österreicherinnen und Österreicher in Palästina und etwa 200 im Iran. Die sind alle registriert. Ich habe darum gebeten, dass eine aktive Kommunikation in Richtung dieser Österreicherinnen und Österreicher passiert und kann an der Stelle auch nur sagen, bitte sich an die Botschaft zu wenden, mit der Botschaft in Kontakt zu sein. Gleichzeitig, ich muss das jetzt sagen, ich rate ganz dringend davon ab, allen, die das vorgehabt hätten, jetzt in die Region zu reisen.
Sagt Außenministerin Meinl-Reisinger. Nach dem Amoklauf hat die Stadt Graz ein offizielles Spendenkonto eingerichtet und angekündigt, die Begräbniskosten zu übernehmen. Die betroffenen Familien könnten die Rechnung bei der Stadt einreichen, heißt es. Am Verfassungsgerichtshof wird heute öffentlich darüber